SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Sieg fürs Schweizer Unternehmen. Die neuen Hochgeschwindigkeitszüge für die SBB darf Stadler Rail bauen. Schluss mit Bern. Christoph Blocher tritt als Nationalrat zurück, aber nicht als Politiker. Präsident Putin gratuliert dem russischen Volk zum Sieg über Nazi-Deutschland.
Слава народу победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура!
Am nationalen Feiertag halte sich Putin aber erstaunlich zurück, trotz Ukraine-Krise, sagt unser Korrespondent. Und wenn Jugendliche plötzlich zu Schlägern werden.
Es ist fast immer etwas Langsames, etwas, was sich ganz langsam anbahnt und wo man häufig in einer ersten Phase gar nicht so bemerken von aussen.
Der Psychiater Josef Sachs beschreibt seine Erfahrungen mit gewalttätigen Jugendlichen in seinem neuen Buch und bei uns im Tagesgespräch um 1. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Der Schweizer Hersteller hat sich gegen die ausländische Konkurrenz durchgesetzt. Die 29-Euro-City-Züge, die dereinst über die Nord-Süd-Achse durch den Gotthard-Basistunnel donnern werden, liefert also Stadler Rail. Das hat der Verwaltungsrat der SBB entschieden. Charles Lieber.
Stadler Rail baut zwar schon lange Lokomotiven, Züge und Trams. Einen Fernverkehrszug, der mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde fahren kann, das hatte Stadler bisher aber noch nicht im Angebot. Und stelle auch kein Risiko dar, betont Stadler. Die Neuentwicklung könne von vielen bewährten Innovationen aus der bestehenden Fahrzeugfamilie profitieren. Ein klarer Entscheid, schreiben die SBB. Stadlers Angebot für den neuen Triebzug war deutlich besser als jene von Alstom oder Talgo. Ein Auftrag von fast 1 Milliarde Franken. Die neuen Züge werden auf der Gotthardstrecke eingesetzt, ab Ende 2019. Eine zusätzliche Herausforderung für alle Zugsbauer. Die Züge müssen nämlich neben der Schweiz auch von den italienischen, deutschen und österreichischen Behörden zugelassen werden, damit sie dereinst von Mailand über Zürich bis Stuttgart oder München durchfahren können. Freuen über viel Arbeit dürfen sich die Mitarbeitenden an den Produktionsstandorten von Stadler Rail in der Schweiz. Der neue SBB-Zug wird vollständig im Werk in Busnang in der Ostschweiz gebaut. Die Trägestelle in Winterthur. Zahlreiche Schweizer Zulieferer steuern weitere Zugsteile bei. 80% der Wertschöpfung des Zuges findet in der Schweiz statt. Auch kein schlechtes Argument für Stadler.
Charles Lieber und das Interview mit dem Sieger, dem Chef von Stadler Rail, nach weiteren Meldungen des Mittags mit Andi Lüscher.
Christoph Blocher tritt Ende Mai als Nationalrat zurück. Dies gab der 73-jährige Zürcher SVP-Politiker und Altbundesrat auf seinem Internetportal bekannt.
Ich versumme viel zu viel Zeit, verplempele meine Zeit in dem Parlament,
sagte Blocher. Das Parlament sei sehr bürokratisch geworden. Er wolle die Prioritäten in seiner politischen Arbeit neu setzen und sich vor allem auf Volksabstimmungen konzentrieren. Christoph Blocher saß von 1979 bis 2003 im Nationalrat, war von 2004 bis 2007 im Bundesrat, wurde abgewählt und kehrte 2011 in den Nationalrat zurück. Josef Blatter kandidiert für eine 5. Amtszeit als Präsident des Fußballweltverbands FIFA. Das hat er in der Tageszeitung Blick bekannt gemacht. «Meine Amtszeit ist zwar zu Ende, aber meine Mission ist noch nicht fertig», wird Blatter zitiert. Der 78-Jährige ist seit 1998 Präsident der FIFA. Die Wahl findet in einem Jahr statt. Russland feiert den 69. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland mit einer großen Militärparade in Moskau. Nach der Nationalhymne und Salutschüssen marschierten etwa 11.000 Soldaten über den Roten Platz, auch 150 Einheiten schwerer Militärtechnik, 69 Kampfflugzeuge und Helikopter nahmen an der Waffenschau teil. Der russische Präsident Wladimir Putin dankte den Veteranen und sagte, der eiserne Wille des sowjetischen Volkes habe Europa vor der Sklaverei gerettet. Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi hat seinen Sozialdienst angetreten. Dazu war er verurteilt worden wegen Steuerbetrugs. Kurz vor 10 Uhr traf Berlusconi in einem katholischen Seniorenzentrum bei Mailand ein. Dort wird er fast ein Jahr lang demenzkranke Menschen pflegen, und zwar einmal pro Woche während 4 Stunden. Zürich testet als erster Kanton Fußfesseln mit einem eingebauten GPS-Sender. So kann der Aufenthaltsort von Straftätern und Beschuldigten besser überwacht werden. Der Kanton Zürich schreibt, dank der Satellitennavigation könne nicht nur überprüft werden, ob eine Person den Hausarrest befolge, auch Rayonverbote könnten überwacht werden. Der Versuch mit GPS-Fußfesseln beginnt im Herbst, dauert 5 Jahre und kostet 7,4 Millionen Franken. Zu den Testpersonen sollen junge Straftäter aus dem Kanton Zürich gehören, die für die Öffentlichkeit keine Gefahr darstellen. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es sonnige Abschnitte und es ist nur noch lokal nass. Im Wallis und im Süden scheint oft die Sonne. Morgen geht es mit zeitweise sonnigem und mildem Wetter weiter. Die Temperatur erreicht 22 Grad.
Stadlerrail darf also für die SBB die Eurocity-Züge für die Gotthardstrecke bauen. Damit steigt der Ostschweizer Zugbauer sozusagen eine Liga höher. Der Chef der Stadlerrail, Peter Spuhler, ist im Moment in Deutschland. Dort hat unser Korrespondent Kaspar Selk mit ihm gesprochen.
Herr Spuhler, erste Reaktion auf diesen Entscheid.
Ja, wir freuen uns natürlich unglaublich, dass wir uns in dieser schwierigen und sehr anspruchsvollen internationalen Ausschreibung für die SBB Hochgeschwindigkeitszüge durchsetzen konnten. Ich freue mich vor allem auch für das Team.
Wie viele Schweizer Arbeitsplätze sichert das für wie lange?
Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht berechnet, aber das ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir hatten einen Einbruch 2011, 2012 wegen dieser ganzen Verschuldungssituation in Europa, wegen den Währungsverwerfungen. Sie haben einen ziemlichen Taucher eingefangen und für uns ist jetzt natürlich wichtig, dass wir in diesem Segment Fuß fassen können und über die SBB hinaus hoffen wir natürlich, dass wir auch wie mit dem Fleur damals in weiteren europäischen Staaten Ausschreibungen gewinnen können.
Was sind die größten technischen Herausforderungen an diesem Projekt?
Ja gut, wir haben uns jetzt ja schrittweise an dieses Geschwindigkeitssegment angenähert. Wir haben einen sehr großen Auftrag erfolgreich in Norwegen abgewickelt. Diese Züge fahren 200 Kilometer maximale Geschwindigkeit. Und ich denke, der Schritt jetzt von 200 auf 250 sollte möglich sein. Ich glaube, die Herausforderungen werden schon in den Zulassungen liegen. Man muss mit 4 Zulassungsstellen aus 4 verschiedenen Ländern das koordinieren. Ich denke, von der technischen Seite her sollte das eigentlich absolut machbar sein.
Sie sind jetzt bei den schnellen Fernverkehrszügen angekommen, aber noch nicht bei den Hochgeschwindigkeitszügen. Ist dieses spezielle Schweizer Produkt etwas, was Sie auch in andere Märkte verkaufen können? Mit anderen Worten, sichern Sie da langfristig auch Arbeitsplätze?
Also gut, man unterscheidet ja Highspeed. Es gibt ein erstes Segment bis 250 und dann Very Highspeed ist bis 350. Und das ist ein sehr kleiner Markt, wo dann technisch und auch kommerziell sehr große Risiken sind. Also ich denke, das ist die erste Bundesliga, da lassen wir die Finger davon. Bis 250, denke ich, ist technisch machbar. Wir sind in Norwegen mit dem großen Auftrag der norwegischen Staatsbahn bis 200 Kilometer angekommen, haben das sehr erfolgreich, ohne große Probleme abgewickelt. Und ich denke, diesen Schritt werden wir machen. Und wir hoffen natürlich, dass wir zukünftig diesen Zug auch in anderen europäischen Staaten fahren lassen können.
Sagt Peter Spuhler, Chef und Inhaber von Stadlerrail. Und so geht es im Rendezvous weiter. Die neue Agrarpolitik des Bundes. Mehr Magerwiesen, weniger Subventionen für Tiere. Bauer Raschle zieht Bilanz.
Vor allem im Appenzellerland, wo wir einen intensiven Futterbau hätten, intensive Tierhaltung, da wird es für die Euro gehen.
In Südafrika siegt Mandelas einstige Partei, aber niemand mag den Sieg richtig feiern. Im weißrussischen Minsk treten die Schweizer Eishockeyspieler zur WM an. Der Jüngste ist 17 und er hier ist 36 und aus dem gleichen Ort.
Das ist ein Utzwiller wie ich und das ist noch lustig. Aber ab und zu ist es auch schwierig, wenn ich muss sagen, ich bin mit seiner Tante in der Schule, dann denkst du, wow, bin ich alt.
Zuerst aber zu einem, der noch viel länger im Scheinwerferlicht stand und nun zurücktritt. Christoph Blocher will noch aktiver Politik machen. Er will sich auf den Kampf gegen die EU und gegen die Zuwanderung konzentrieren. Und darum trete er als Nationalrat zurück. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die überraschende Ankündigung machte Christoph Blocher heute Vormittag in seiner eigenen Fernsehsendung Teleblocher. Dabei macht der SVP-Politiker ganz deutlich, vom Parlament hat er genug. Die Arbeit im Nationalrat sei Zeitverschwendung.
Was ich nicht mehr habe, und da bin ich natürlich sehr froh, das ist, da hat mir immer das ganze Leben, der Parlamentsbetrieb ist etwas Langweiliges. Das ist etwas Langweiliges, das habe ich nicht mehr.
Total bürokratisch sei die parlamentarische Arbeit geworden und es gäbe viel zu viele Sitzungen. Als Resignation will Christoph Blocher den Rücktritt aus dem Nationalrat aber nicht verstanden wissen.
Ich steigere mich in den wichtigen Gebieten und lasse Nebensächliche weg.
So bleibe er Vizepräsident der SVP und werde jetzt außerparlamentarisch aktiv. Dabei will er sich auf zwei Themen konzentrieren: die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und den Kampf gegen eine engere institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU. Blocher behauptet, der Bundesrat und das Parlament würden einen schleichenden EU-Beitritt betreiben. Und das wolle er verhindern.
Und ich habe gesagt, ich muss mich voll und ganz auf die Projekte konzentrieren, dass das nicht passiert.
SVP-Chef Toni Brunner, der schon im Vorfeld von Blochers Absicht wusste, zeigt sich gelassen. Natürlich sei es ein Verlust, wenn Blocher nicht mehr im Nationalrat sei. Aber er freue sich, dass Blocher weiter für die gemeinsamen Werte kämpfen werde.
Weil es hier um die Unabhängigkeit, um die Wohlfahrt, um die Zukunft der Schweiz geht, wird jetzt die Konzentration der Kräfte auch dazu führen, dass sich Christoph Blocher eben auch außerparlamentarisch diesen Fragen widmen kann.
Gelassen zeigen sich in ersten Reaktionen auch die politischen Gegner von Christoph Blocher. So sagt FDP-Chef Philipp Müller.
Ja, zuerst ist es eine Überraschung, aber man hat beobachten können im Parlament, dass er sich tatsächlich, wie er es ja auch begründet, langweilt.
Weiter erklärt Müller, ihm sei schon klar, dass Blocher sich auch ohne den Nationalrat weiter aktiv bleibe und sich in der Europafrage zu Wort melden werde. Und SP-Fraktionschef Andi Tschümperlin ergänzt.
Ja, ich nehme an, das kann Herr Blocher wahrscheinlich so gar nicht, dass er in der ganzen Frage rund um die EU einfach ruhig sein kann. Das wird er wahrscheinlich auch nicht.
Jetzt wird Blocher also nur noch außerhalb des Parlaments seine Kämpfe ausfechten. Was das bedeutet, das wird sich wohl schon bald zeigen.
Für Russland ist es der wichtigste Feiertag, der heutige 9. Mai. Damals, im Jahr 1945, unterschrieb die deutsche Wehrmacht in Berlin die Kapitulation. Ein großer Sieg für die Sowjetunion damals, ein symbolträchtiger Tag für Russland heute, mitten in der Ukraine-Krise. Russland feiert mit einer riesigen Militärparade in Moskau auf dem Roten Platz. Peter Giesling in Moskau, Sie haben die Parade verfolgt. Wie müssen wir uns den Aufmarsch der russischen Armee vorstellen?
Ja, in diesem Jahr hat die russische Armee wirklich besonders viel Ausrüstung auffahren und durchfliegen lassen. Noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder eben des sogenannten großen vaterländischen Sieges, wie er hier in Russland genannt wird, wurde an einer Parade des 9. Mai so viel Militärtechnik gezeigt. 11.000 Soldaten sind über den Roten Platz marschiert, hier in Moskau allein. Lange Kolonnen von Militärfahrzeugen, Panzern sind über den Roten Platz gefahren und knapp 70 Flugzeuge über den Platz geflogen. An den ordengeschmückten Kriegsveteranen vorbei, den Gästen und auch an Präsident Putin vorbei. Und zu Beginn fuhr Verteidigungsminister Shoigu in einer offenen Ziellimousine vor und begrüßte dann dort die 11.000 Soldaten. Genossen, seid gegrüßt, seien Sie gegrüßt, Genosse Minister. Ich beglückwünsche Sie zum 69. Jahrestag unseres Sieges im großen vaterländischen Krieg. Und die Soldaten, sie antworteten, wie wir es hören, mit einem lang anhaltenden Hurra. Dann gab es eine kurze Ansprache von Russlands Präsident Putin.
Beobachter vermuteten ja, Russlands Präsident Putin würde diese Feier nutzen, um angesichts der Ukraine-Krise die eigene Stärke zu demonstrieren. Hat er das getan in dieser Rede?
Nein, Präsident Putin hat sich meiner Meinung nach eigentlich eher zurückgehalten. Er hat auch nur knappe 5 Minuten gesprochen, aber Patriotismus und nationaler Stolz, den verströmte natürlich die Feier auch so. Der 9. Mai war, so erklärt hier Putin, war, ist und bleibt unser wichtigster Feiertag. Der Tag unseres nationalen Triumphes, unseres Stolzes, aber auch unserer Trauer und unseres ewigen Gedenkens. Unmittelbar nach der kurzen Rede von Putin begann dann, wie erwähnt, das große Defilé der russischen Armee.
Und wie ist denn die Stimmung heute in Moskau? Also jubeln da die Menschen Putin zu?
Es ist einfach ein ganz großer Feiertag, aber Putin, muss man sagen, erfreut sich eben derzeit einer ganz besonders hohen Zustimmung in der russischen Gesellschaft. Und das hat eben vor allem mit der massiven Propaganda zu tun, die seit Anfangs dieses Jahres jeden Abend auf den russischen Fernsehkanälen auf die Zuschauer einprasselt.
Und was ist mit denen, die diesen Patriotismus nicht teilen? Werden die ausgegrenzt?
Ja, wenn gegen Putin demonstriert wird, so drohen eben den Demonstrantinnen und Demonstranten oft eine Verhaftung und auch immer höhere Strafen. Es gibt aber auch eine immer akzentuiertere gesellschaftliche Ausgrenzung hier in Russland, eine Art Aufspaltung, würde ich meinen, in der russischen Gesellschaft. Ich weiß beispielsweise von russischen Familien, in denen die unterschiedliche Haltung gegenüber Putin und Putins Politik, die Beziehungsnetze, regelrecht entzweit hat. Und das ist eben eine Folge des umstrittenen Patriotismus, dieses Hurra-Patriotismus, den trotzdem eben nicht ganz alle teilen. Und man muss sagen, der heutige Feiertag jetzt hier in Russland, der dürfte tatsächlich Präsident Putin weiteren Schub in der gesellschaftlichen Akzeptanz und Zustimmung bescheren.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen, Peter Giesling in Moskau. Mehr Landschaftspflege und weniger intensive Tierhaltung. Das ist das Ziel der Schweizer Agrarpolitik seit Anfang Jahr. Der Bund will die Bauern übers Portemonnaie überzeugen. Geld gibt es künftig nicht mehr pro Tier im Stall, sondern für die bewirtschaftete Fläche. Wenn die Bauern also keine finanziellen Einbußen erleiden wollen, müssen sie ihren Betrieb verändern. Wie zum Beispiel Walter Raschle im appenzellischen Schwellbrunn. Max Ackermann hat ihn besucht.
Cindy, die Hofhündin, mag Fremde nicht besonders. Eifersüchtig verteidigt sie ihr Revier. Meister Walter Raschle dagegen zeigt gern und stolz seinen Betrieb.
Es ist relativ eine intensiv geführte Milchwirtschaft, die wir hier haben. Wir haben auch sehr gute Erträge aus unserem Land. Und wir haben eine Laufstallhaltung. Hier, also die Kühe sind nicht angebunden. Eine zeitgemässe Landwirtschaft. Ja.
23 Milchkühe und 16 Stück Jungvieh besitzt Bauer Raschle. Das ist an der oberen Grenze für einen mittelgroßen Hof im Voralpengebiet.
Ja, ist richtig. Wir haben einen relativ hohen Tierbesatz auf der Fläche. Ja, wir haben natürlich auch probiert zu optimieren in den letzten Jahren, möglichst gute Effizienz herzubringen aus dem Betrieb.
Die 23 Hektar Nutzfläche auf dem Berghof Ettenberg im Appenzeller Hinterland sind so angelegt, dass sie möglichst praktisch zu bewirtschaften sind. Und im tierfreundlichen Laufstall stehen mehrere prämierte Hochleistungsmilchkühe. Vor wenigen Jahren noch hätte ein solcher Betrieb als vorbildlich gegolten. Mit der neuen Agrarpolitik setzt der Bund aber andere Schwerpunkte. Die Landschaftspflege wird stärker gefördert, die Lebensmittelproduktion etwas weniger.
Ja, das ist ja so, dass die arbeitsintensiven Tierhaltungsbetriebe, wie wir jetzt auch einen sind, da Verlierer sind in der AP 14, 17. Vor allem auch im Appenzellerland, wo wir einen intensiven Futterbau hätten, intensive Tierhaltung, da wird es verlieren gehen.
So fallen im neuen Direktzahlungssystem zum Beispiel die allgemeinen Tierbeiträge weg. Das bedeutet für Walter Raschle 27'000 Franken weniger Geld im Jahr. Ersatz zu finden ist unbedingt nötig, aber gar nicht so einfach. Schon jetzt ist die Ökofläche auf dem Berghof Ettenberg doppelt so groß wie vorgeschrieben. Mit noch mehr Magerwiesen würde die Futterproduktion massiv verringert. Dennoch muss es wohl in diese Richtung gehen. Mehr Hochstammbäume und Hecken, mehr Wiesen, die nur noch einmal im Jahr gemäht und nicht mehr gedüngt werden, all das würde mehr Direktzahlungen bringen bei weniger Arbeitsaufwand. Gut und recht, sagt Walter Raschle, aber...
In der Umsetzung ist es jetzt natürlich so, dass wir schauen müssen, dass nicht unsere Effizienz zu viel beschneit. Also wir müssen das auch einigermaßen gescheit können bewirtschaften wieder.
Denn Bauer Raschle will ja weiter Milch produzieren. Nur Geld kassieren, damit er sein Land möglichst wenig bewirtschaftet, das geht ihm gegen den Strich. In dieser Beziehung schiesse die neue Agrarpolitik übers Ziel hinaus, findet SVP-Mitglied Raschle.
Die einzelnen Massnahmen wohl gut andenkt, aber in der Summe klares Bekenntnis Richtung Ökologie und dass man da irgendwie dann Geld abholen kann, ohne eigentlich viel zu arbeiten.
Schon jetzt verdrängten immer mehr Hobby- und Teilzeitlandwirte die echten Profis. Das sei eine ungute Entwicklung und müsse korrigiert werden. Aber malt der Rettenbergbauer nicht etwas gar schwarz. Zwei Kühe weniger, ein paar Dutzend Hochstammbäume mehr und vier zusätzliche Hektaren Magerwiese. Tönt das nicht doch eher nach massvoller Weiterentwicklung des Betriebes, Walter Raschle?
Das ist richtig, als Veränderung, die ist tragbar in dem Sinn. Also wir werden gleich können weiter wahrscheinlich unsere Investitionen können, amortisieren und können recht leben.
Das sieht offenbar auch Walter Raschles 22-jähriger Sohn so. Er ist jedenfalls fest entschlossen, den elterlichen Hof dereinst zu übernehmen. Agrarpolitik 14-17, hin oder her.
Wie Bauer Raschle geht es vielen Bauern in der Schweiz. Sie stellen langsam um und passen ihre Betriebe der neuen Agrarpolitik des Bundes an. Jetzt, 4 Monate nach der Einführung dieser Politik, lässt sich zwar noch nicht in Zahlen sagen, wer was auf seinem Hof verändert hat. Eine Zwischenbilanz ist aber trotzdem möglich. Noch einmal Max Ackermann.
Andreas Bosshards Urteil über die neue Agrarpolitik ist kurz und klar.
Ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Der Agrarexperte von Vision Landwirtschaft, einer den Umweltorganisationen nahestehenden Denkwerkstatt, hat 13 typische Betriebe auf sinnvolle Veränderungen hin untersucht. Sein Fazit: Das neue Direktzahlungssystem wird die Schweizer Landwirtschaft nicht grundsätzlich umkrempeln, sie aber, wie beabsichtigt, etwas ökologischer machen.
Genau, das kann man sicher so sagen. Sie wird auch effizienter. Man produziert eben standortgemäßer, man importiert vielleicht nicht mehr so viele Futtermittel, nicht mehr so viel Dünger, vielleicht auch sogar nicht mehr so viele Pestizide, das wäre wünschbar.
Und machbar, ohne dass die Produktion stark zurückgehe. Diesen Punkt betont auch Christian Hofer, Vizedirektor im Bundesamt für Landwirtschaft. Wenn die Direktzahlungen weniger stark an die Lebensmittelproduktion gekoppelt seien, orientiere sich ein Bauer enger am Markt.
Drosselt vielleicht in gewissen Bereichen seine Produktion oder richtet sie anders aus und kann damit eigentlich, anstatt dass er vielleicht zum Beispiel Milch produziert, über eine Nische eine bessere Wertschöpfung erzielen.
Solche Kursänderungen aber brauchen Zeit und unternehmerischen Mut. Im Moment warteten viele Bauern noch ab, stellt Bauernverbandspräsident Markus Ritter fest.
Ja, die Verunsicherung ist gross. Es ist praktisch unmöglich für einen Bauern zu berechnen, wie viele Direktzahlungen Ende Jahre er bekommen wird. Das System ist fließend. Es ist auch nicht sicher, wie gewisse Projekte und Beiträge ausgestaltet werden. Das hat sehr viel zur Verunsicherung beigetragen.
Erst im November, wenn die Abrechnungen für die Direktzahlungen 2014 vorliegen, würden viele Bauern wohl Korrekturen am Betriebskonzept vornehmen. Erleichtert wird ihnen die Umstellung mit fast 420 Millionen Franken Übergangsbeiträgen. Und noch etwas relativiert die Probleme. 2 von 3 Franken Einnahmen erzielt der Durchschnittsbauer noch immer mit seinen Produkten. 10 Rappen mehr oder weniger für den Liter Milch, das fällt deshalb stärker ins Gewicht als jede Änderung bei den Direktzahlungen.
Rendezvous 6:1. Südafrika hat gewählt und eine Mehrheit der 25 Millionen Wahlberechtigten setzt weiterhin auf den Afrikanischen Nationalkongress ANC. Ein Erfolg für den ANC, ein Erfolg aber, den niemand so recht feiern mag. Aus Johannesburg berichtet unser Afrika-Korrespondent Patrick Wilser.
9 Kühe soll die weitläufige Familie von Staatspräsident Jacob Zuma für den guten Ausgang der Wahlen geopfert haben, und das hat sich offenbar gelohnt. Im Laufe der heutigen Nacht brach in der ANC-Zentrale in Johannesburg Jubel aus, als sich der Sieg abzuzeichnen begann. Oh, Die Euphorie ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid wählten viele Südafrikaner den ANC mit einer Wut im Bauch. In der Republik am Kap wird zwar niemand mehr wegen seiner Hautfarbe diskriminiert, aber 4 von 5 Menschen seien vom Wohlstand immer noch ausgeschlossen, sagt der südafrikanische Politologe Franz Kranje.
They can see the prosperity, the wealth, the big houses, the swimming pools, the cars. They can see the businesses, the restaurants.
Sie können den Wohlstand zwar täglich sehen, die schönen Häuser, die Swimmingpools davor, die teuren Wagen, aber ihnen bleibt das verschlossen, weil sie schlecht gebildet sind und keine Arbeit haben. Das weckt Neid und Zorn und wird gefährlich für die Stabilität des Landes. Trotzdem wählten 62% den afrikanischen Nationalkongress. Denn bis heute profitiert der ANC immer noch von seinem Mythos, seinen Versprechungen vom Glanz Mandelas und der Loyalität der schwarzen Bevölkerung. Und so verfügt die Partei auch nach diesen Wahlen immer noch über eine satte Mehrheit. Seine Dominanz schwindet aber immer mehr. Zum Vergleich, vor 10 Jahren gaben noch 70% der Südafrikaner ihre Stimme dem ANC. Franz Kronje gibt der Regierungspartei noch 10 Jahre.
The ANC increasingly appears to be a corrupt and violent movement, unable to meet the expectations of its people.
Der ANC ist immer mehr eine korrupte und selbstherrliche Bewegung, welche die Erwartungen ihrer Wähler nicht erfüllen kann. Wenn der ANC nicht fähig ist, den Lebensstandard für alle zu verbessern, inkompetente Beamte zu entlassen und korrupte Parteiführer abzusetzen, dann wird der ANC in Südafrika nicht mehr lange überleben. Es ist absehbar, dass der ANC immer mehr durch Oppositionsparteien bedrängt wird, zum Beispiel die Demokratische Allianz. Sie konnte ihren Wähleranteil um 1/4 auf 22% steigern. Als Zeichen für den Zustand des ANC wird zudem der Erfolg der Economic Freedom Fighters interpretiert. Die militant-marxistische Partei des politischen Brandstifters Julius Malema schaffte auf Anhieb einen Wähleranteil von 5%. Der südafrikanische Präsident wird am 21. Mai vom neuen Parlament gewählt. Es gibt keine Zweifel, dass der bisherige Präsident Jacob Zuma wiedergewählt wird.
Anpfiff für die Schweiz an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Minsk. Die Schweizer Spieler treten heute gegen Russland an, aber nicht mit dem Siegerteam, das letztes Jahr WM-Silber geholt hat. Fast die Hälfte der Silbermannschaft hat das Aufgebot von Nationalcoach Sean Simpson nämlich abgelehnt. Die vielen Absagen sind aber auch eine Chance für junge Spieler. Und die bringen neuen Elan ins Team, meint Sportredaktor Beat Sprecher nach seinem Treffen mit dem jüngsten und dem ältesten Spieler der aktuellen Nationalmannschaft.
Der älteste Schweizer in Minsk ist mit 36 Jahren Captain Matthias Seeger. Nicht einmal halb so alt ist der jüngste, Kevin Fiala, mit 17 Jahren. Erstaunlich, dass bereits ein Teenager im Konzert der ganz Grossen mitspielen kann, meint Routinier Matthias Seeger.
Es ist unglaublich, wie jetzt der Fiala bei uns ist und wie weit er schon ist für seine 17 Jahre. Ich glaube, wenn ich 17 gewesen wäre, ich nicht andere hätte ich auch mitheben können, aber er ist sehr weit.
Der Älteste schätzt also den Jüngsten. Dies gilt aber auch umgekehrt. Auch Kevin Fiala ist begeistert von Matthias Seeger.
Dass er eine unglaubliche Person ist. Also sehr gut für mich und alles. Er hat sehr viel erlebt. Und ich geniesse es einfach, mit dem zu spielen können jetzt. Und nehme einfach die Sachen mit, die er mir sagt.
Und gesprochen wird viel. Die beiden haben einen besonderen Draht zueinander gefunden.
Ich bin froh, dass ich so einen im Team habe. Und vor allem, ich weiß, dass er Erfahrung hat. Und dann kann ich ihn alle Sachen fragen und ihm eigentlich glauben, weil er weiß, was er sagt. Er hilft mir sehr viel. Er kommt auch zu mir, fragt, ob ich Hilfe brauche. Oder ich finde es einfach wunderbar.
Die beiden verbindet zufälligerweise noch mehr. Nicht nur das Turnier in Minsk, sie stammen aus der gleichen Gemeinde. Und so erlebt Matthias Seeger den Altersunterschied auf eine ganz besondere Weise.
Das ist ein Utzwiller wie ich und das ist noch lustig. Aber ab und zu ist es auch schwierig, wenn ich muss sagen, ich bin mit seiner Tante in der Schule, dann denkst du, wow, bin ich alt. Ich meine, ich habe mit ihm, seinem Vater, zusammen Eishockey gespielt. Ja, da sieht man, wie die Söhne langsam kommen und es ist schon langsam ein Zeichen, um auch langsam den Battle anzuhören.
Zwischen den beiden liegt also eine ganze Generation. Nicht unbedingt nur altersmäßig, auch wie sich die Ansprüche entwickelten. Zu Zeiten von Matthias Seeger stellten sich die Neuen zuerst hinten an. Heute kommen die Jungen forscher und bestimmter ins Team.
Die Ansprüche der heutigen Jugend allgemein ist natürlich sehr hoch. Und ich meine, das ist auch bei den Eishockey-Spielern nicht anders. Ich glaube, sie müssen sich tagtäglich beweisen und müssen sich alles härter erkämpfen, als wir das haben müssen früher. Und darum ist auch klar, dass sie auch ein besseres Selbstvertrauen haben oder ein stärkeres Selbstvertrauen und auch ein bisschen frecher auftreten. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Zeit.
Man spürt, die Schweizer Mannschaft ist trotz der verschiedenen Typen zusammengewachsen, auch wenn die gemeinsame Vorbereitung kurz war. Und dieser Teamgeist muss zur Stärke werden, denn die Schweizer Mannschaft bringt bestimmt nicht allzu viel individuelle Klasse mit. Sie muss dafür als verschworene Einheit diesen Mangel kompensieren. Genauso wie vor einem Jahr in Stockholm und dem Gewinn der Silbermedaille.
Beat Sprecher. Das Schweizer WM-Startspiel gegen Russland beginnt heute um 15.45 Uhr. Und gleich ist Jugendgewalt ein Thema. Im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Andi Lüscher.
Auf der neuen Gotthardbahnstrecke werden künftig Züge aus Schweizer Produktion verkehren. Die SBB hat einen entsprechenden Großauftrag an die Firma Stadler Rail vergeben. Christoph Blocher tritt im Mai als Nationalrat zurück. Das Parlament sei zu bürokratisch geworden, er verschwende seine Zeit, begründet der SVP-Politiker. Russland feiert den 69. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. In Moskau sagte Präsident Putin, der eiserne Wille des sowjetischen Volkes habe Europa vor der Sklaverei gerettet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.